Liebe Hörerinnen und Hörer,
Anna Kuschinska-Behrendt
und Klaus Schake begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Weltempfängers, einer Koproduktion von Freiem Radio Kassel und Rundfunk Meißner.
Ja, heute bei uns zu Gast Gaetano Licata aus Palermo, Michael Hirschbichler aus Zürich, Blanca Zuniga aus Chile, Talca, Chile, und Manuel Quadra von der Universität Kassel. Ich würde vorschlagen, dass wir eine ganz, ganz kurze Vorstellungsrunde machen. Diese Gruppe ist zusammengekommen zu einem Symposium und einem Workshop. Experimenta Urbana Labor heißt diese Veranstaltung. Und wir machen jetzt eine kurze Vorstellungsrunde. Und danach steigen wir inhaltlich ein und sind gespannt zu hören, was diese Leute hier in Kassel gemacht haben. Bitte, Herr Gaetano.
Guten Tag zuerst. Ich bin Architekt und komme aus Italien. Ein großer Teil meiner Ausbildung war in Italien, aber zwei Semester davon haben in Kassel stattgefunden, vor genau 20 Jahren. Deswegen sozusagen, ich kenne etwa Kassel durch diese Aufenthalt hier. Dazu kam dann, dass ich nach Deutschland wieder zurückkam nach meinem Diplom und in sehr lange in Frankfurt lebte. Und von dieser Zeit in Frankfurt circa 10 Jahre, dann habe ich 5 Jahre als BB an der Universität Kassel verbracht. Also ich bin zwar Gast, aber ich kenne sehr gut Kassel.
Okay, danke. Wir fahren fort.
Ich bin Manuel Quadra, Professor im Fachbereich Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung der Universität Kassel. Und im Kontext dieses Gespräches relevant ist, dass wir gemeinsam mit Wolfgang Schulze diese Veranstaltung konzipiert und organisiert haben, das Experimenta Urbana Labor zum Thema Wissenslandschaften. Das ist eine Veranstaltung dieser Experimenta Urbana, die an die Documenta Urbana anknüpft, die von Arnold Bode, dem Gründer der Documenta, dem Erfinder der Documenta, konzipiert wurde, dann tatsächlich praktisch umgesetzt wurde, zum Bau der Siedlung in der Dönche in Kassel führte, aber auch zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Stadt durch Lucius Burkhardt. Das sind Ideen, die Wolfgang Schulze und ich aufgegriffen haben, um durch diese Veranstaltung eben zu einer Auseinandersetzung mit dem Kassel von heute anzuregen und im Rahmen dieses Symposiums und dieses Labors eben durch den Beitrag von Gruppen aus Chile, aus den USA, aus Palermo und Rom in Italien, aus Zürich in der Schweiz, aus Karlsruhe und aus Kassel und aus Tallinn, aus Estland.
Okay, dann unser nächster Gast.
Der Präsentas. Bueno, yo soy Blanca Zuniga. Vengo desde Chile, desde Talca. Y formo parte del grupo de profesores que viene desde la Universidad de Talca, de la Escuela de Arquitectura.
Es stellt sich vor Blanca Zuniga. Sie ist Professorin an der Architekturfakultät der Universidad von Talca im Süden von Chile und Mitglied des Teams eben, der aus Chile angereist ist, um an diesem Workshop teilzunehmen.
Mein Name ist Michael Hirschbichler, ich bin Architekt in Zürich tätig. Kurz zu meinem Hintergrund, ich bin ursprünglich in Österreich geboren, in München aufgewachsen und lebe jetzt in der Schweiz, sozusagen in den 3 deutschsprachigen Ländern zu Hause. Ich habe Architektur und Städtebau studiert an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich und Philosophie in Berlin an der Humboldt-Universität. Dann war ich 2009 und 2010 als Professor in Papua-Neuguinea tätig, so einen großen Sprung ans andere Ende der Welt, und bin momentan als Assistent an der ETH Zürich tätig.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank für diese kurze Vorstellung. Jetzt haben wir, also ich selber habe mir gestern mal erlaubt, im Rathaussaal vorbeizuschauen, ob denn dort auch tatsächlich gearbeitet wird. Und es wird dort gearbeitet, ja. Es lagen riesige große Pläne auf dem Boden, wurden montiert, viele Laptops standen auf den Tischen und man hörte Italienisch, man hörte andere Sprachen und es war eine ganz produktive Atmosphäre, sage ich mal, die ich dort so wahrgenommen habe. Und Herr Quadra, zwar, Sie haben es in Ihrer Vorstellung gesagt, Wissenslandschaften, das Beispiel Kassel, ja, und Sie wollen eine Auseinandersetzung mit dem Kassel von heute da vorantreiben. Also vielleicht können Sie es mal konkretisieren, was da jetzt tatsächlich ganz konkret passiert ist, und die anderen, die mit am Tisch sitzen, können das vielleicht aus ihren Gruppen berichten, mit denen Sie gearbeitet haben, denn Sie haben ja mit Gruppen von Studenten hier ihren Job sozusagen gemacht.
Genau. Wissenslandschaften, das heißt, wir beschäftigen uns mit der Stadt Kassel und mit der Universität Kassel, eine Universität, die relativ jung ist, die aber eine rasante Entwicklung erfährt, die wächst, die Ehrgeiz zeigt und die wegen ihrer starken Präsenz und zunehmend starken Präsenz auch Auswirkungen entfaltet auf das, was die Stadt insgesamt ist. Die Universität hat rund 22.000 Studenten, einige tausend Mitarbeiter. Sie hat damit eine wirtschaftliche und soziale und auch kulturelle Dimension. Wir sind der Überzeugung, dass diese Situation Potenziale offenbart. Wir sind überzeugt, dass es gut für die Universität ist, die Verbindungen zur Stadt zu stärken, von der Stadt zu profitieren, von einer attraktiveren Stadt zu profitieren, um auch Studenten und Dozenten aus ganz Deutschland hierher zu ziehen. Wir sind aber genauso überzeugt, dass die Stadt eben von der Präsenz dieser Hochschule profitieren kann, die Hochschule eben als Quelle von Anregungen für die städtebauliche Entwicklung von Kassel zu betrachten.
Okay, also vielleicht...
Vielleicht kann ich was dazu sagen zu diesem starken Verhältnis zwischen Stadt und Universität. Eine Universität lebt in einer Stadt. Es ist immer sehr stark, es gab immer eine sehr starke Verbindung, auch in historischen Städten, zwischen der Universität und die Stadt. Und wenn man historische Universitäten und historische Städte guckt, dieses Wachstum war natürlich sehr langsam und hat man immer einen starken Wechsel zwischen Nutzungen, Altgebäude, Kloster, die Universitäten wurden. Und damit ist es wirklich untrennbar, die Institution Universität und die Stadt. Natürlich, da fängt für uns Lehrende an der Universität und Architekten die Frage, wie Wissenslandschaft auch gebaut als Wissenslandschaft werden kann und welche urbane Modelle dafür historisch zur Verfügung sind und welche urbane Modelle von dem zeitgenössischen Diskurs von Architektur und Städtebau da sind. Und deswegen, jeder von unserer Gruppe hat sich mit diesem Thema beschäftigt, welche urbane Modelle und welche neue urbane Modelle entstehen können, dadurch, dass Kassel eine so junge und aber gleichzeitig sehr interessante Entwicklungsgeschichte der Universität hat. Vielleicht später dann für mich, ich kannte den Konzept unserer Gruppe, aber das Thema ist Wissenslandschaft, gebaute Wissenslandschaft und das Verhältnis zwischen den zwei Institutionen, Universität und Stadt.
Naja, also urbane Modelle hört sich erstmal so sehr noch akademisch an für uns und vielleicht können wir da einfach auch schon mal so einsteigen in das, was also was die Gedankengänge innerhalb der unterschiedlichen Konzeptionen gewesen sind, mit denen sich die unterschiedlichen Teilnehmern aus verschiedenen Teilen der Welt auch unserer Stadt angenähert haben. Vielleicht können Sie das mal versuchen zu beschreiben.
Es gibt vielleicht drei Aufgabenfelder, die erst einmal formuliert worden sind und die in unterschiedlicher Form von den Gruppen aufgegriffen worden sind. Das eine hat etwas zu tun damit, dass die Universität Kassel, wie viele Hochschulen heutzutage, sich als Campus-Universität entwickelt. Das heißt, dazu tendiert, viele Fakultäten auf einem großen Gelände zu konzentrieren und damit sozusagen eine Stadt in der Stadt bildet. Ja, das hat seine Vorteile, funktionale Art. Die Mensa, die Bibliothek, die dienen eben allen Studenten mit relativ kurzen Wegen. Aber das hat eine Nebenwirkung, die nicht so erwünscht ist, nämlich, dass die Verwebung von Stadt und Universität nicht selbstverständlich ist. Deswegen ist ein Thema, wie kann man diese Verwebung, die ja erwünscht ist, stärker voranbringen. Das wäre so eine städtebauliche Frage. Eine zweite Frage hat etwas mit der Landschaft zu tun. Durch Kassel fließt die Fulda und es gibt die Fuldaaue und zahlreiche Grünflächen, von denen die Stadt eigentlich abgeschnitten ist und insbesondere auch das Universitätsgelände, wo man sich auch fragt, wäre es nicht eine Bereicherung für das Universitätsgelände, eben eine Anbindung zu finden an die Landschaft, an die Fulda, immer mit dem Ziel, dass die Universität auch städtebaulich an Attraktivität gewinnt, um eben junge Leute aus dem ganzen Land oder Dozenten gerne nach Kassel zu bringen, um an einer so schönen, lebendigen Hochschule zu studieren. Und das dritte Thema hat etwas mit den angrenzenden Gebieten zu tun. Wir wissen alle, dass die Kasseler Innenstadt im Krieg schwer beschädigt wurde und dass beim Wiederaufbau, dass der Wiederaufbau mit sehr breiten Straßen und mit einer geringen baulichen Dichte in den Gebieten realisiert wurde, die an die Hochschule angrenzen, wo eigentlich in den Blockkernen zum Beispiel die Möglichkeit bestünde, studentisches Wohnen unterzubringen. In der Nähe der Hochschule und doch in dem, was ursprünglich die Stadtmitte war.
Ja, vielen Dank erstmal für diesen, ich sag mal, ein bisschen so diese Überbaugeschichte, also so zu dem Ansatz, wofür jetzt die Leute gearbeitet haben. Und vielleicht steigen wir einfach ein, mal hier zu meiner Rechten, Michael Hirschbichler. Wie haben Sie sich mit Ihrem Team dieser Aufgabenstellung genähert? Haben Sie die Probleme gesehen, die Manuel Quadra beschrieben hat, oder haben Sie vielleicht ganz andere Dinge gesehen?
Ja, ich möchte vielleicht so beginnen, dass das Thema Wissenslandschaften ja sehr allgemein ist und sehr viele verschiedene Wege zulässt und die Fragestellung auch gar nicht konkret nur auf die Universität gerichtet war. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Und wir haben so angefangen, dass wir überlegt haben, in welcher Form Wissen, Städtebau und Stadt in Zusammenhang stehen. Und haben dafür eigentlich zwei Grundthesen aufgestellt. Eine ist, dass die Stadt abgelagertes Wissen ist. Das ist vielleicht noch wichtig. Man sagt ja oft, Architektur wäre gefrorene Musik. Man könnte sagen, die Stadt ist versteinertes oder sedimentiertes Wissen aus den verschiedenen historischen Epochen, wo jede Generation seinen Beitrag bringt, sich Grundfragen macht über die Themen, wie wollen wir leben, wie soll die Umwelt aussehen, auch die gebaute Umwelt. Und dass jedes politische System und auch jede historische Epoche dazu ihren eigenen Zugang hat. Und das in Kassel ganz spannend zu sehen. Man könnte es fast als ein ideologisches Palimpsest sehen aus den verschiedensten Strömungen der mittelalterlichen Stadt, der absolutistischen Überformung der mittelalterlichen Stadt. Dann der Fordismus natürlich, der in der Moderne, die Kriegszerstörungen und dann der modernistische Eingriff, wo die Stadt eigentlich jedes Mal in komplett andere Wege geleitet wurde. Und dass man so den Zusammenhang zwischen Stadt, Wissen und menschlichem Leben begreift.
Mhm. Vielen Dank erstmal. Vielleicht hören wir mal den chilenischen Ansatz. Das fände ich ganz spannend. Also Sie sind ja jetzt diejenige, die am weitesten weg ist, zu uns gereist ist. Ne? Wobei, also für uns erstmal sehr weit weg, aber Chile vergleichsweise europäisch als südamerikanisches Land, vielleicht auch von dem Bildungssystem her. Wir haben gerade in Chile ja auch über Bildungsproteste gehört, über solche Dinge. Also das heißt, das Thema Bildung wird ja auch dort sehr, sehr heftig und auch sehr kontrovers diskutiert, soweit man das in Europa verfolgen kann. Und wie war jetzt Ihr Blick auf Ihres Teams auf unsere Stadt?
Pregunta Klaus, Blanca. Ustedes vienen de Chile, el país más lejano, un país latinoamericano, pero a la vez también de carácter bastante europeo y por lo que hemos escuchado por los periódicos, muy comprometido con todas las cuestiones de la formación escolar y universitaria. ¿Cuál es la visión de ustedes de Kassel y de los temas que nos ocupan?
Oh, interesante, en verdad, hacer la comparación. Sobre todo considerando que Talca, desde donde vengo yo, tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que Kassel.
Ein Vergleich ist tatsächlich sehr interessant, wenn man aus Talca kommt, weil Talca ungefähr so viele Einwohner hat wie Kassel.
Y lo interesante es que ninguna de las dos ciudades aparece con fuerza como ciudad universitaria, siendo claramente una vocación posible.
Eine weitere Gemeinsamkeit beider Städte ist, dass beide Städte große, starke, fortschrittliche Universitäten besitzen, die aber nicht das Bild der Stadt prägen.
Pero creo que la ventaja de Kassel es que parece tener una infraestructura que está ahí y está lista. Solo falta verla, habitarla, de algún modo convertirla para que logre dar un énfasis más de estudiantes en la ciudad.
Aber im Unterschied zu Talca erscheint die Präsenz der Universität in Kassel doch stärker. Es ist eine bauliche Ausstattung da, die aus unserer Sicht nur weniger Eingriffe erfordert, um auch an Präsenz zu gewinnen.
Me parece que falta hacer un splash, abrir los ojos y verlo, porque yo creo que está todo ahí. Eso es lo bonito de Kassel.
Das Schöne an Kassel, dass eigentlich sehr viel schon da ist, aber noch einige wenige Impulse oder Katalysatoren fehlen, um das, was da ist, auch richtig zur Geltung kommen zu lassen.
Ich bin sehr einverstanden mit was Blanca sagt, weil es ist eine Sache des Sehens. Viel ist wirklich schon da. Wenn Sie gucken, die ganze Mobilitätsmöglichkeiten. Wenn Sie denken, Kassel hat nur 200.000 Einwohner, zum Beispiel eine sehr gute Straßenbahnlinienverkehr zu haben, ist natürlich für so eine kleine Stadt sehr interessant und ist vielleicht sogar, wenn man nur quantitativ betrachtet, vielleicht eine Art Überdimensionierung der Möglichkeit. Wenn Sie das Verhältnis zwischen grüne Fläche oder leeren Räumen und Stadt anschauen, da ist natürlich fast umgekehrt. Ist das ein Riesenpark mit einer Stadt und nicht eine Stadt mit einem Park? Wenn Sie die andere Möglichkeiten gucken, wie zum Beispiel auch die Anzahl von Studenten, da fängt dann die Sache etwas schwieriger zu sein, weil wir hörten in dem Symposium der Wunsch auch von der politischen Seite, dass Kassel etwas eher eine universitäre Stadt wird. Also, wenn wir das jetzt etwas übertreiben, die Tendenz wäre, als man an Kassel denkt, in derselben Weise, wie man an Heidelberg denkt, gleich sofort das Wort Universität kommt. Also, wenn das wirklich die Absicht ist, dann muss man es bereit sein, nach unserer Einschätzung von meiner Gruppe von Studenten und von unseren Überlegungen, was auch Radikales machen zu können. Also, die Tendenz ist nicht nur in Kassel, in Europa allgemein, Richtung Campus, also die Konzentration von Einrichtungen in einen Platz, der überschaubar ist, kontrollierbar ist, sozusagen funktional natürlich sehr gut passt und sehr gut sich anpassen lässt. Aber dadurch, dass Kassel so viele Möglichkeiten hat und so viele Sachen schon da hat, wenn man es hinkriegt, Grün, Stadt und Universität mit ganz kleinen Verbindungen, wirklich sehr, sehr kleine Punkte zusammenzubringen, dann ist vielleicht da die Chance, in eine andere Richtung zu gehen. Also wenn alle zum Campus gehen, dann soll vielleicht Kassel auch zum Campus, bis man geht, aber eine gewisse Dynamik entstehen lassen. Also unser Vorschlag ist, das Projekt eine Dynamik, nicht das Projekt städtebaulich oder architektonisch und so weiter. Also wie die Universität zur Stadt geht. Also wenn man beschwert sich, dass die Universität und die Stadt nicht so stark zusammen sind, entweder die Stadt geht zur Universität oder die Universität geht zur Stadt. Wir schlagen diese erste Schritte. Die Universität bewegt sich auch physisch. Das bedeutet von unserer Seite, warum nicht ein Institut, ein neues Fachbereich innerhalb an bestehende Gebäude übertreibe ich jetzt in Königsplatz. Also sozusagen, um wieder dieses starke Verhältnis zwischen wichtigen öffentlichen Räumen zu gewinnen. Das natürlich bedeutet auch, dass man mit der Stadt, die so wie ist, zu tun hat. Man kann natürlich nicht sagen, wir bauen jetzt einen historischen Fachbereich, so wie in Heidelberg. Wir nehmen, was da ist. Und Kassel hat natürlich moderne Bauten, die sehr spannend sein können und diese auch Repräsentationszweck, der eine Universität haben kann, darstellen kann. Also, wir sind der Meinung, das soll sich eine gewisse Dynamik entwickeln, die auch dann bauliche Konsequenzen haben kann. Und wer alles zusammenhält, ist diese unglaubliche Anzahl von leeren Räumen und grünen Flächen, die diese Bindung zwischen Universität und Stadt auch als eine Art Kleber zusammenhalten können.
Und wie schätzen Sie die Bereitschaft von der Stadtverwaltung oder Politik?
Ja, die Bereitschaft ist natürlich, ich habe jetzt keine sozusagen Informationen, so genau antworten zu können. Ich kann sehr allgemein sagen, das ist eine Frage der Bereitschaft. Also das Umdenken, dass wenn alle in eine Richtung gehen und in eine andere Richtung zu gehen, braucht Gründe. Wenn man diese Gründe findet, dann ist man natürlich in der Lage, das umzudrehen, weil ist klar, machen wir ein Beispiel mit einem Neubau oder Altbau. Es ist einfach, einen Neubau zu denken. Mhm. Wenn man an Altbau denkt, man kann auch denken. Nur muss man bereit sein, unvorhersehbare Sachen zu finden, bereit, andere Art von Begründungen zu haben, wie zum Beispiel diese Tatsache, wie Stadt und Universität sich auswechseln. Und wie gesagt, auch die Bereitschaft, Überlagerungen zu verursachen, Überlagerungen von Verantwortung, Überlagerungen von Situationen, die zum Beispiel jetzt, wir sind, arbeiten im Rathaus drin. Also, das ist ein Nachweis, dass das geht. Die Universität ist innerhalb einer anderen Institution in diesem Moment. Und das funktioniert. Gibt es eine starke Wechselwirkung? Menschen kommen hinein und gibt es meiner Meinung nach sehr wenige Reibungen. Sogar ist das bereichernd für uns und für die Leute, die jeden Tag diese Rathaus leben.
Ja. Zur Frage der Bereitschaft von Stadt oder auch Universität. Die Idee des Experimental Urbana Labors ist ja gerade die, dass es oft an Bildern fehlt, die helfen können, sich etwas vorzustellen. Ja, wenn man sozusagen der Politik im Trockenen fragt, kannst du dir vorstellen, was zu wollen, dann wird man tendenziell das zu hören bekommen, was man eigentlich schon vorher wusste. Und genauso auf der Universitätsseite. Warum? Weil wenn es um Fragen des Städtebaus und Architektur geht, natürlich den entsprechenden Verantwortlichen an Bildern fehlt, mit denen sie etwas, unter denen sie sich etwas vorstellen können. Die Idee des Workshops ist, solche Bilder zu liefern. Ja, also von Fragen auszugehen, die auch von der Politik und von der Universität als solche erkannt werden, um dann Antworten auf diese Fragen zu liefern, aber nicht auf einer verbalen Ebene, sondern mit Hilfe von Plänen, von Zeichnungen, von Modellen, ja, wo Dinge erkennbar werden, die es den Verantwortlichen dann erlauben, sich eine Meinung zu bilden. Und wir hoffen dann auch, dass das dazu führt, dass man sagt gelegentlich, Mensch, so einfach ginge das, ne, oder so könnte es tatsächlich sein. Das, ne, und das kann dann wieder etwas auslösen. Das ist die Idee dieses Labors.
Okay, also soweit erstmal jetzt zur Idee des Labors. Wir liefern jetzt erstmal ein anderes Bild in Form einer kleinen Toncollage, die wir einspielen als ersten Song. Den haben Sie, Herr Quadra, mitgebracht. Sie können vielleicht im Anschluss nochmal ganz kurz was dazu sagen, was es damit auf sich hat. Und wir hören den ersten Titel. Ja, hier ist der Weltempfänger zurück, heute mit einer Sendung mit internationalen Gästen zum Thema Experimenta Urbana. Ja, und wir hatten eben gerade, bevor wir mit der Musik rausgegangen sind, gehört, dass das Labor Bilder liefern möchte. Und es wäre schön, also wenn jetzt die einzelnen Beteiligten aus dem Workshop mal versuchen, diese Bilder zu beschreiben. Wir fangen an mit Michael Hirschbichler aus Zürich, der erzählt, was seine Gruppe sind.
Gut, bevor ich zu den Bildern komme, würde ich gerne noch mal ein ganz klein wenig ausholen, um die Fragestellung, so wie sie sich uns gestellt hat, noch mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Bei der Universität an sich, wir haben eine Analyse gemacht die letzte Woche, wir haben verschiedene Dinge analysiert, die Dichte der Einwohner, die städtebaulichen Strukturen und haben die Lage der Universität im Insgesamten eigentlich sehr positiv bewertet und festgestellt, dass wenn es ein Problem gibt in Kassel, das wird uns immer wieder gesagt, auch in dem Workshop, dass Kassel wirklich ein Urbanitätsproblem hätte. Und also was für uns schwer vorstellbar ist im Moment, zur Zeit der Documenta,
wo die Stadt sehr lebendig ist, aber das wohl zwischen den verschiedenen Documenta-Ausstellungen nicht so ist. Und der Hauptgrund dafür aus unserer Sicht ist eigentlich eine gewisse Entdichtung, die wahrscheinlich auch mit den Kriegszerstörungen und mit dem langen Leerstand des Stadtzentrums zusammenhängt und mit den modernistischen Planungen der Straßenringe.
Das heißt, die Stadt ist eigentlich in verschiedene Fragmente zersplittert und der Übergang zwischen diesen Stadtfragmenten ist eine der Hauptschwierigkeiten, so wie sie sich uns gestellt hat. Und wozu der Universitätscampus auch gehört, der ebenfalls durch seine breite Straße vom Stadtzentrum und von den angrenzenden Vierteln abgetrennt ist. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen konkreter zu den Bildern komme und im Hinterkopf habe Urbanität und wie sie verhindert wird oder wie sie erzeugt werden könnte, dann war für uns eine Sache ganz wichtig, ich habe es vorher kurz angesprochen, die Stadt als Palimpsest, dass Kassel da sehr reichhaltig ist mit öffentlichen Räumen, mit Freiräumen und dass es ein spannender Ansatz wäre, wenn man sagt, man geht mit diesem baulichen und kulturellen Erbe um, man versucht Schicht für Schicht freizulegen und diese verschiedenen städtebaulichen Strukturen, die vorhanden sind, zueinander in Beziehung zu setzen. Wir haben das in Zusammenhang gesetzt mit einem Ausbreiten der Universität über die Stadt. Das heißt eigentlich genau den gegenteiligen Schritt von einem Universitätscampus, der vollkommen introvertiert ist, sondern wie Gaetano vorher auch schon angesprochen hat, dass eine lebendige und aktive Verbindung zwischen Stadt und Universität wirksam oder wichtig ist. Und die Verbindung sollte nicht irgendwo passieren, sondern entlang von strategischen Punkten. Das kann an bedeutenden Plätzen sein, wo sich historische Strukturen überlagern, palimpsestartig oder ineinander übergehen oder aber völlig abgetrennt voneinander ein separates Dasein führen. Ich habe es auch angesprochen, die breiten Straßen, die wie Schneisen die Stadtstruktur zerschlagen, sind einer unserer Hauptangriffspunkte für unsere Projekte, die wir entwickeln, wo wir anhand von ein paar Beispielen überlegen, wie können diese Schneisen umgedeutet, umgewertet werden, wie können bestimmte Grenzen aufrechterhalten werden, die wichtig sind, auch im Stadtgefüge, wo verschiedene Viertel mit verschiedenen Nutzungen, verschiedenen Atmosphären auch durchaus eigenständig und separat voneinander funktionieren sollen. Aber es gibt viele Situationen, wo diese Abgrenzung zu stark ausgeprägt ist, wo man durch verschiedene konkrete architektonische Eingriffe und durch verschiedene Programmierungen mit Nutzungen versuchen kann, dieser Fragmentierung entgegenzuwirken und die Stadt als Ganzes mehr zusammenzufassen.
Ist das vielleicht, also gibt es da ganz konkrete Orte, die Sie beschreiben können, also die sich jeder Kasseler vielleicht vorstellen kann, wo Sie das machen wollen, oder ist das jetzt erstmal ein größeres Konzept?
Ja, wir haben es in einem größeren Konzept gedacht und an drei strategischen Orten. Meine Stadt-Kassel-Geografie-Kenntnis ist jetzt nicht so gut, aber es ist vor allem in der Umgebung des Universitätscampus, unterhalb des Friedrichsplatzes, das sind so Orte, wo wir Eingriffe vorgenommen haben.
Manuel Cuadras sprach von Bildern. Und das ist, was wir gerade versuchen zu machen. Aber Bilder der Möglichkeit versuchen wir zu produzieren. Und was natürlich sehr spannend ist, dass viele Bilder schon da sind. Sind Bilder von dieser Dynamik, Wechselwirkung zwischen Universität und Stadt. Aber sind auch Bilder, die aus anderen Welten kommen. Wenn wir die Dokumente betrachten und die jetzigen Dokumente 13. Also für uns ist das schon ein Bild. Ein Bild von Kunst in einer auch sehr starken Institution, die schon eine gewisse Tradition hat und sogar sehr stark in der Welt behauptet, wo dieses Mal die Kunst nach außen geht. Das war schon früher in anderen Mal, aber dieses Mal ist es wirklich sehr extrem. Die Kunst verbreitet sich und sucht sich Orte der Stadt. Das macht das sehr stark im Park, das macht das sehr stark auch in Privateinrichtungen. Also da drin ist ein Bild auch schon zu sehen. Muss man es nicht konstruieren, muss man es nur nach unserer Einschätzung sehen können. Muss man es durch das Sehen auch das beschreiben. Und damit kann man natürlich sozusagen als Argument, um diese neuen Bilder, die nicht da sind, helfen, das zu erklären. Ist klar, wir kommen aus anderen sozusagen Kontexten und wir sehen sehr schnell bestimmte Situationen. Und wir, wenn ich jetzt von einem genauen Bild rede, es ist nicht so, dass das hundertprozentig richtig ist. Also es geht nur um meine Haltung. Und wenn wir gerade von dem Gebäude, die Sie gerade vor wenigen Minuten ansprachen, diesen riesen Riegel mit den gläsernen Füßen reden, das Gebäude ist schon ein Gebäude, wo eine gewisse Kontamination stattfindet, muss man wirklich das auch nur sehen können. Wenn Sie in diese letzten Tage vorbeigehen, da gibt es Musikgruppen, die abends da spielen. Es gibt ein Atelier von den Architekten schon drin. Also, bevor jemand es denkt, ich sage, es ist schon passiert. Jetzt muss man es nur sehen und natürlich dann bewerten, ob es sinnvoll wäre, ein solches Gebäude, Großgebäude, sehr flexibel Gebäude, obwohl es sozusagen solche Architektur mit vielen Vorurteilen gesehen ist, als Kisten herablassen gesehen wird und so weiter. Wenn man das sieht als Potenzial, um gewisse Nutzungen sehr flexibel zu bilden, also das hat für mich einen großen Wert, so wie ein neues Gebäude mit dem Campus. Weil das Gebäude ist schon da, ist ökologisch, es ist wirtschaftlich, die Stadt profitiert davon. Also, von solchen Beispielen, die Leute, die natürlich Kassel besser als ich kennen, wenn die Augen sozusagen bereit sind, das zu sehen, man kann natürlich sehr vieles sehen und finden. Und damit, wir sagen, es geht nicht um diese Ort und diese Orte so, mit dieser Architektur und so, sondern es geht um jemanden, der fängt an zu suchen, solche Orte, und zu sehen, ob potenziell diese Dynamik entstehen kann. Zum Beispiel in dieser Geschichte hier. Letztes kleines Bild. Dieses kleine Boot, das zurzeit an der Ufer fest ist, und es ist ein Boot, der heißt Import-Export, das wird auch irgendwie von der Universität unterstützt. Es ist ein Ort, der von der Universität Kassel mit dem Wasser ist und ein Ort Treffpunkt geworden ist. Also, die Bilder sind schon da, muss man die sehen und natürlich verstärken.
Stichwort Treffpunkt. Ich habe sehr oft darüber nachgedacht, dass für unsere Zukunft in Europa vielleicht überhaupt, wir haben ein großes demografisches Problem in Europa. Die Gesellschaft wird immer älter und vielleicht, das heißt, gibt es überhaupt eine Idee, um gerade junge Menschen in Studentenstädten wirklich mit den Einheimischen zu verbinden? Das heißt auch mit älteren Bürgern und die Idee vom Generationswohnen, Generationshäusern irgendwie zu entwickeln. Also ich persönlich, ich finde diese Idee wirklich sehr interessant und ich glaube, das ist auch unsere Zukunft irgendwie in Europa, dass man die Menschen zusammenbringt, junge Leute und ältere, aber noch so aktive Menschen, weil heute auch die Altersgrenze ist nicht mehr so, wie das früher war. Heute Menschen sind viele, viele Jahre sehr aktiv und vielleicht können dann beide Seiten von sich auch sehr profitieren. Mhm. Gibt es überhaupt solche Ideen auch in der Architekturwelt?
Absolut, das ist natürlich ein wichtiges Thema, wobei wichtig ist, dass es nicht unbedingt auf der Ebene der Architektur funktioniert, dass ja ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, das sehr wohl aber auf der Ebene des Städtebaus funktionieren kann. Also wenn man vielleicht Generationenwohnen nicht im Maßstab des Hauses denkt, sondern im Maßstab des Stadtviertels, dann kommt man der Sache sehr nah.
Eines der Arbeiten, die die Kasseler Studentengruppe entwickelt, schlägt dafür ganz konkret vor, sich mit dem Gebiet jenseits der Kurt-Wolter-Straße zu beschäftigen, wo wir es mit einer sehr dünnen und eher siedlungsartigen Bebauung zu tun haben, wo in den Blockkernen Spielräume da sind, um ein studentisches Wohnen unterzubringen, nicht in Form großer, kompakter Studentenwohnheime. Darauf laufen ja Ihre Gedanken hinaus. Erneut. Nicht sozusagen Ghetto-Bildung, was funktionale Vorteile hat, aber eben zu einer Segregation führt und nicht zu einem Miteinander, sondern viele kleinteilige Eingriffe, um studentisches Wohnen in einer Umgebung möglich zu machen, mit einer normalen Bevölkerung, von der wir wissen, sie ist in den 50er Jahren dort eingezogen und zeichnet sich zurzeit durch Überalterung aus. Ja, das dafür gibt es Ideen und dann muss man diese Ideen, wie Gaetano sagte, auch erkennen und fördern und voranbringen.
Vielleicht, wir waren ja eben gerade bei den Bildern, wenn Blanka ihre Idee, ihr Bild nochmal irgendwie formulieren könnte, die ihre Gruppe erarbeitet hat.
Bueno, Yo creo que tengo que explicar un poquitito de antecedentes previos, antes de llegar a la instalación.
Vielleicht darf ich kurz etwas weiter ausholen, bevor wir dann zu unserem Vorschlag und zu der von uns vorgeschlagenen Installation kommen.
En la Universidad de Talca, la Escuela de Arquitectura tiene solo 12 años y en este momento 500 estudiantes.
Unsere Architekturschule in Talca ist eine junge Einrichtung. Sie ist erst 12 Jahre alt und hat nur in Anführungszeichen 500 Studenten.
En donde la mayoría de los estudiantes vienen desde la región, es una de las regiones más pobres dentro del país.
Talca ist eine eine kleinere Stadt, es ist keine Hauptstadt und ist Zentrum einer eher ärmeren Region in Chile. Und diese 500 Studenten der Architekturschule kommen eben aus dieser Region.
Entonces hemos usado el recurso de la creatividad y la inteligencia para trabajar con lo que hay, para hacer intervenciones de paisaje, intervenciones de arquitectura que se vinculen con el paisaje, pero con muy bajos recursos.
Wir gehen also immer von begrenzten Ressourcen aus und setzen stattdessen auf Intelligenz und Kreativität bei allem, was wir machen, um aus das, was tatsächlich vorhanden ist, etwas Besonderes zu machen.
Y esta nueva vida con la que trabajamos con estos materiales, que pueden ser desechos, hablan también de un poco de las relaciones con el paisaje, no solo topográfico, sino que es cultural, social.
Wir haben es also einfach durch den Mangel, unter dem wir zu arbeiten haben, gelernt, mit dem zu arbeiten, was die Natur zur Verfügung steht, aber auch mit dem, was als Abfallprodukt gilt, aber auch zum Beispiel die bestehende Landschaft und die Topografie zu schätzen und in unsere Arbeit zu integrieren.
Entonces, la instalación que trajimos fue hecha por 120 estudiantes de primer año de arquitectura con 1000 bolsas de basura.
Unser Beitrag ist ein etwas anderer als der anderen Gruppen. Wir haben nämlich eine Arbeit mitgebracht. Das ist eine Installation, die von 120 Studenten des ersten Studienjahres in Talca angefertigt wurde, und zwar aus 1000 Mülltüten.
Y bueno, ahí supimos que en alemán se dice Mülltüten y para nosotros 1000 es mil.
bei der Entwicklung dieser Arbeit haben wir erfahren, dass man auf Deutsch die Mülltüte eben Mülltüte nennt und Müll, das erinnert an Mil, was auf Spanisch eben 1000 bedeutet. Und zufälligerweise haben wir eben diese Arbeit aus 1000 Mülltüten entwickelt.
Entonces, finalmente se llama Mülltüten.
Deswegen heißt unsere Installation Mülltüten.
Entonces, bueno, ese es el regalo que en el fondo trae Talca, como un momento de marcar un lugar dentro del campus con esta nueva manera de transformar algo tan simple como una bolsa de basura en algo que puede tener cierta belleza y que aquí de hecho se ve mejor que en Talca.
Wir haben also ein Geschenk mitgebracht, eine Installation aus diesen 1000 Tüten, die wir in einem Bereich des Universitätsgeländes an der Schnittstelle zur Stadt platziert haben. Es ist ein materiell bescheidener Beitrag, von dem wir aber meinen, dass er an dieser Stelle eine neue Sicht des Ortes erlaubt und ein sehr schönes Objekt bildet, eigentlich schöner als es bei uns in Talca aussah.
Y lo bonito es que estas son 60 metros, o eran 60 metros, por 6 metros de alto, y que vinieron en dos maletas desde Chile.
Man muss sich das mal vorstellen, es geht um ein Objekt, das 60 Meter lang und 6 Meter hoch ist. Wir haben die Mülltüten in Chile zusammengeknüpft und in zwei Koffern eben mit dem Flugzeug nach Deutschland gebracht.
Y cuando hacíamos el proceso de guardar las bolsas, los alumnos soñaban con que las bolsas querían ser bailarina y ver al basural desde el avión, yendo a Alemania.
Als die Studenten das Ganze knüpften und dann eben diese Installation falteten, um sie in diese Reisekoffer zu packen, stellten sie sich vor, dass diese Mülltüten den Wunsch hatten, eigentlich Tänzer zu sein und den Flug nach Deutschland machten, um hier bei uns zu tanzen und vom Flugzeug aus sozusagen auf die Mülldeponien mit den anderen Tüten blickten. Das ist die lustige Geschichte, die wir damit verbinden.
Okay, wir machen jetzt nochmal einen kleinen Break mit einem Musikstück, das zweite, was wir jetzt bringen, und ich bitte die Technik, das einzuspielen. Okay, bis hierher, Manuel Quadra vielleicht. Ich hatte es vorhin leider vergessen, den ersten Song irgendwie nochmal nachzufragen, was es denn war, großspurig angekündigt. Vielleicht sagen Sie einfach kurz noch zwei Sätze zu der Musik, die Sie mitgebracht haben.
Die Gruppe heißt Bajo Fondo, kommt aus Argentinien. Bajo Fondo, wie der Rio de la Plata, der einfach ein flaches Gewässer darstellt. Und das ist eine Musik, die den Fusion-Tendenzen zuzuordnen ist, ein elektronischer Tango. Sehr, sehr argentinisch und zugleich, denke ich, sehr international. Und das Gleiche kann man von Jorge Drexler sagen, diesem Sänger, den wir gerade gehört haben aus Montevideo, der sinngemäß singt, ich bin ein jüdischer Araber und lebe unter Christen. Wer sind denn nun nicht meine Freunde? Mhm. Und dieser Gedanke des Multikulturellen und der Internationalität ist auch ein wichtiger Gedanke dieses Workshops. Nicht einfach nur allgemein, dass wir Freunde aus aller Welt einladen, sondern dass wir sehr davon überzeugt sind, dass der frische Blick auf Kassel uns hilft, das eine oder andere präziser zu erkennen, was wir vor lauter Alltag vergessen haben zu sehen. Mhm.
Jetzt war ein Stichwort, was Sie vorhin in der Pause kurz angerissen haben. Städtebau sollte in Anführungszeichen nicht im Trockenen stattfinden. Also was ja auch darauf hinweist, dass die Rolle und die Interaktion der an Planungsprozessen Beteiligten sich in Veränderung befindet. Also wie könnte man das umschreiben oder wie sehen Sie es hier in der Gruppe?
Ja, wir haben es im Augenblick mit einer ganz glücklichen, aber auch sehr besonderen Situation in Kassel zu tun, nämlich damit, dass mit Christoph Nolder, ein Architekt, im Stadtbaurat ist. Das heißt, an dieser politisch relevanten Funktion haben wir einen Fachmann sitzen. Und das betone ich, weil das die absolute Ausnahme ist. Inzwischen ist der Normalfall, dass es einfach Politiker sind, die fachfremd sind, die in solchen Positionen sitzen. Und die sind dann sehr darauf angewiesen, eigentlich mit den Fachleuten ins Gespräch zu kommen, um zu erkennen, wo die Potenziale ihrer Arbeit stecken. Ich sage Potenziale, nicht nur das Lösen von Problemen. Darauf sind wir spezialisiert, dort, wo der Schuh drückt, zu handeln. Was wir nicht so gut können, ist uns vorzustellen, dass eine Stadt wie Kassel eben Potenziale hat, die einfach genutzt werden können, wenn man sie denn nur erkennt. Und die lassen sich eher dann erkennen, wenn man sich nicht beschäftigt mit dem, wo der Schuh drückt, sondern eben die Fachleute einfach fragt. Das ist das, was wir in diesem Workshop wollen, und deswegen die Gruppen aus Palermo, aus Zürich, aus Talca, aus Tallinn und so weiter, aus Austin in Texas. Ja, was seht ihr und wie könnt ihr uns Anregungen liefern, die unsere Fantasie anregen, die uns inspirieren, die uns dann wieder auf andere neue positive Wege bringen?
Ich glaube, das Thema ist wirklich zutreffend, oder die Frage ist perfekt und passt sehr gut zu Kassel. Es gibt einen sehr schönen Text von Lucius Burkert, das in Kassel ein Begriff sein soll. Der war Professor für lange Jahre in dem Fachbereich Architektur. Ich selber habe die Möglichkeit gehabt, bei ihm zu studieren. Also der Titel war, wer plant die Planung? Also, bevor die Planung kommt, gibt es noch andere Planung. Und derjenige oder diejenige, die diese Planung planen, sind am meisten die Leute, die viel mehr entscheiden. Also, wenn der Architekt in eine Ecke gebracht wird, wo er nur sagen soll, ob es rund oder quadratisch sein soll, also der Architekt wird eine Art Geschmackberater. Wenn der Architekt die Planung plant, also mit einbezogen wird an der Formulierung der Fragestellung, hat, glaube ich, viel mehr zu sagen, als nur wie und wo, ob rund oder quadratisch. Also es ist natürlich schwieriger. Man soll in der Lage sein, gewisse sozusagen Sachen, die nicht vielleicht spezifisch für Architekten sind, mit einer gewissen, vielleicht nicht so starken Spezialisierung, aber doch mit dem Verständnis zusammenbringen von Demografie, von Mobilität und so weiter. Aber entscheidend wird, dass der Architekt sein Projekt und wie das wird und wo das sein wird, aus der Fragestellung begründet und nicht, nachdem die Fragestellung fertig ist, nur eine Antwort gibt. Also ich finde, dass in Kassel solche Argumente theoretische Fundamente haben, nicht nur Tradition. Und das soll vielleicht betont werden.
Wenn man jetzt auch darauf blickt, wie schnell sich Gesellschaft verändert, dann scheint das ja auch ein Thema zu sein, wo Planung oder wo Planer, Architekten darauf reagieren müssen. Ne? Also das heißt, also man kann sich immer nicht vorstellen. Vielleicht haben die Leute, die früher das genauso empfunden, dass die Dinge sich wahnsinnig schnell entwickeln. Aber jemand, der heute ein Gebäude plant, weiß ja vielleicht nicht, was damit morgen irgendwie passieren kann oder welche Nutzungsoptionen irgendwie er mitdenken muss. Also vor welchen Herausforderungen steht denn auch die Zunft? Also ich meine, das ist ja, also das Thema Wissenslandschaften ist ja vielleicht eins, ein Thema, was Sie sich jetzt herausgegriffen haben, exemplarisch, aber möglicherweise kann man an diesem Thema ja alle möglichen anderen auch gesellschaftlichen Herausforderungen ablesen.
Vielleicht ganz kurz, das ist wieder eine Frage der Bereitschaft. Ist man in der Lage oder bereit, etwas zu planen, das offen bleibt? Also, ist man bereit, nichts, alles und sofort zu sagen, sondern nur bestimmte Sachen, die eine gewisse Offenheit lassen? Das ist die Offenheit des Lebens. Also, man plant heute etwas, in 10 Jahren wird anderes. Und deswegen, das ist auch eine Frage der Bereitschaft. Ist man in der Lage, etwas zurückzustehen und zu sagen, ich schlage was vor, aber zu Ende wird sich dann alleine behaupten, dadurch muss natürlich bestimmte Eigenschaften haben. Also die Bereitschaft auch zu sagen, ich baue etwas, das vielleicht in 10 Jahren geändert wird oder vielleicht sogar abgerissen wird. Also da muss man dafür bereit sein.
Was auch da damit im Zusammenhang steht, ist, dass man Planung nicht immer begreift als das Entwerfen eines Objektes, dass man denkt, ein Gebäude, ein steinernes Gebäude zum Beispiel, wie es genau geformt ist, sondern dass Planung die ganzen Prozesse, die darüber hinausgehen, die auch von einem einzelnen Planer gar nicht mehr kontrolliert werden können, dass all diese Prozesse in die Planung mit einbezogen werden. Und vor allem auf einem städtebaulichen Planungslevel muss man sich zunehmend von konkreten Lieben vielleicht auch für bestimmte Objekte und für bestimmte Gebäude verabschieden und dann doch am Ende dieses Planungsprozesses, der sehr weit ausgreift, konkrete Vorschläge machen, die, wie Gaetano angesprochen hat, eine bestimmte Offenheit bewahren, auch eine bestimmte Widerstandskraft gegen sehr schnelllebige Tendenzen, die sich bald wieder abflachen in ihrer Bedeutung und Architektur zu einem gewissen Grad auch als Infrastruktur zu verstehen, die bestimmte sehr pragmatische Anforderungen an das tägliche Leben, an die Urbanität erfüllen und genügend Freiraum lassen für weitere Entwicklungen.
Das war jetzt dieses Jahr die 7. Veranstaltung, ja?
In dem Rahmen der Experimenta Urbana, ja.
Genau.
Im Jahr 2005 haben wir mit dieser Initiative angefangen. Dahinter stehen verschiedene Gedanken. Es ist fantastisch, dass Kassel die Dokumente hat. Die findet aber alle 5 Jahre statt. Und wir waren der Meinung, es wäre für Kassel sehr interessant, zwischen Documenta und Documenta eine Veranstaltung ähnlicher und doch anderer Art zu haben. In Venedig zum Beispiel gibt es alle 2 Jahre die Kunstbiennale und im Wechsel dann eben die Architekturbiennale. Deswegen haben wir den Gedanken dieser Documenta Urbana von Arnold Bode aufgegriffen, um zu sagen, na ja, alle 5 Jahre beschäftigt man sich mit der Kunst. Vielleicht könnte man sich mitten in diesen in die Lehre dieser 5 Jahre mit einer Veranstaltung zu Fragen der Urbanität, des städtischen Lebens. Wir leben im Zeitalter der Städte, zu Fragen des Städtebaus, zur Architektur positionieren. Und mit diesen kleinen Veranstaltungen, die wir machen, versuchen wir diesen Gedanken aufrechtzuerhalten, auf dass er vielleicht Freunde findet, und sich irgendwann richtig in einem größeren Maßstab umsetzen lässt.
Gefühl, dass jedes Mal bewegen Sie vielleicht wenigstens ein Stückchen
die Hoffnung hat man. Mhm. Wir sehen, dass sich einige Konzepte einfach als gut erweisen, wie sehr international zu arbeiten. Ja. Wissen Sie, im Bereich des Städtebaus und Architektur gibt es eine Besonderheit. Normalerweise sagt man, 2 + 2 = 4. Wenn es um Städtebau oder um Architektur geht, dann ist das nicht immer so. Dann bestehen für Situationen, die unlösbar erscheinen, doch wundersame Lösungen. Das ist das Besondere. Und das erweist sich aber nur, wenn es dann auch tatsächlich zu einem Entwurf kommt und hoffentlich dann auch zu einer Realisierung. Also bezogen auf Kassel zum Beispiel, dieser Abschneidung der Stadt von dem Fluss.
Ja, also ich glaube, ne? Da hoffen alle.
Sehen Sie, Sie sagen spontan ja. Nicht? Und doch erkennen wir, es gibt scheinbare Unmöglichkeiten, diese Autobahnen, die durch die Stadt führen und einfach die Wohngebiete oder auch den Unicampus abschneiden von der Fulda. Mhm. Ja? Da muss man einfach Ideen suchen. Wie gesagt, da darf nicht 2 + 2 = 4 sein, sondern das muss dann 5 oder 6 oder 7 sagen. Also es müssen sozusagen Wunder in Anführungszeichen, gute Ideen durch Kreativität, die Unbekannte finden, wo man dann hinterher sagt, oh wow, so einfach war das. Wir sind davon überzeugt als Städtebauer und Architekten, dass das geht. Nur muss man die Situation herbeiführen, in der solche Fragen gestellt werden. Genau. Ne, und es nicht einfach nur um das Auflösen einer schwierigen Straßenkreuzung geht, wie das leider im Alltag viel zu oft der Fall ist, nicht?
Wir sind jetzt schon fast wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich würde einen ganz kurzes Spotlight bitte noch machen mit unseren Gästen von außerhalb. Vielleicht wirklich nur 2, 3 Sätze. Was nehmen Sie eigentlich von Kassel mit nach Hause? Und wie hat Sie Ihre Teilnahme am Documenta, am Labor Experimenta Urbana vielleicht beeinflusst für Ihre Arbeit, die Sie dann mit Ihren Studenten da draußen machen?
Ja, was nehmen wir mit? Wir nehmen natürlich mit, dass gibt es einen Ort, eine Stadt und eine Universität, die sich zusammen Frage stellen. Also das ist nicht üblich oder das ist nicht immer üblich, dass man sozusagen, bevor man eine politische Entscheidung trifft, in eine Art neutrale Gebiet Ideen entwickelt werden. Also neutrales Gebiet bedeutet, wo die Interessenkonflikte, die richtigerweise immer in einem wirtschaftlichen Raum, in einem städtischen Raum da sind, sich entwickeln werden. Also ein Schritt zurück. Man stellt sich in einen Raum, wo manche Interessen noch nicht da sind. Also damit entsteht die Möglichkeit, wirklich frei über Zukunft zu denken.
Ja, uns hat es auch sehr große Freude gemacht, an diesem Workshop teilzunehmen. Und grundsätzlich bin ich der Meinung, dass überhaupt die Veranstaltung eines solchen Workshops, wo mit internationalen Teams über Kernthemen des Städtebaus für die Stadt Kassel gesprochen wird, eine sehr große Errungenschaft ist. Und es sind Themen, die international wichtig sind, die gar nicht nur im Fall von Kassel im Zentrum stehen, sondern für viele Städte in Europa, vor allem in der Schweiz, auch gegenwärtig relevant sind. Und wir haben Gedankenprozesse angestoßen, auch in unserer Gruppe während der Arbeit, die uns sicher weiter begleiten werden.
Ganz kurz noch bitte das Statement aus Chile, weil wir jetzt gleich von der Sender sind.
Yo creo que lo interesante que hizo este workshop fue mostrar que estamos en un punto de quiebre, en donde el urbanismo parte desde la experiencia urbana hasta el dibujo en el papel. Pero todo eso finalmente es parte de lo que nos compete hoy en día.
Wir befinden uns, wenn wir über Städtebau und Architektur sprechen, an einem Wendepunkt. Wir beschäftigen uns mit der bestehenden Stadt, so wie sie ist, und sind aufgefordert, für diese Stadt Visionen zu entwickeln.
Okay, bis hierher ganz herzlichen Dank. Wir steigen aus. Vielen Dank.